ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Mit dem Fahrrad durch Asien, naja, zumindest durch Laos, darum wird es heute gehen, denn zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Laos, sicher das unbekannteste Land in Südostasien, ohne Zugang zum Meer, daher auch für Touristen nicht so interessant, mit einer recht rückwärtsgewandten kommunistischen Regierung, mit großer Abhängigkeit von China und mit sehr angenehmen, sehr entspannten Menschen und der Möglichkeit, mit dem Boot über den Mekong zu gleiten. Lorenz Schröter war allerdings mit Rad unterwegs, auch um Erinnerungen einzufangen. Vor 38 Jahren nämlich war er schon einmal mit dem Rad auf Weltreise. Über all das werden wir gleich reden. Hallo Lorenz.
Hallo.
Lorenz, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt. Was hat dich zu der Radreise durch Laos bewegt?
Ich wollte es einfach noch mal wissen. Damals war ich ein junger Mann und jetzt war ich kurz vor meinem 65. Geburtstag. Und mal schauen, ob ich es noch in den Beinen habe. Das war so mein Ziel. Und ich war noch nie in Laos. Ich war in Thailand, ich war in Myanmar, aber eben Laos fehlte mir noch. Und da dachte ich, da fahre ich gerne mal hin.
Aber du warst damals auch schon als junger Radioreporter unterwegs, richtig?
Genau. Damals habe ich meine Weltreise mit dem Radioreportagen verdient und konnte da 2 Jahre lang um die Welt radeln. Und das Geld kam auf mein Konto.
Und da hast du damals noch so ein Riesengerät dabei gehabt. Technisch war das alles noch ein bisschen anders, nicht, oder?
Das war ein kleiner Kassettenrekorder und die Kassetten habe ich per Post verschickt.
Per Post verschickt, Kassetten per Post verschickt. Mal aufmerken, das hört sich doch gut an. Also, es ging um Erinnerungen und wir machen jetzt einmal etwas, was wir sonst eher nicht tun. Wir spielen ein kleines Stück einer deiner alten Reportagen ein. Lorenz Schröter, 1987.
Jetzt möchte ich ein Geheimnis verraten, warum ich das Ganze mache. Also, so um die Welt fahren. Mit 14, 15, wenn man jeden Tag zur Schule gehen muss, und da bekommt man so ein ganz bestimmtes Gefühl, so ein Sehnsuchtsgefühl, ein von Weite, von ewiger Weite. Und wenn man hat, und wann werde ich endlich groß, wann werde ich endlich alleine wohnen, wann werde ich endlich meine Hosen alleine aussuchen dürfen, wann werde ich endlich etwas Großartiges tun, irgendetwas, was, ja, Freiheit, Sehnsucht, Abenteuer. Und meistens, wenn sie dann vernünftig werden, das heißt älter werden, meinen, jetzt muss ich einen Beruf begreifen und eine Hypothek aufnehmen. Ich musste einfach ausprobieren, ob die Sehnsucht möglich ist. Also ich hätte mir das nie verziehen, wenn ich es nicht ausprobiert hätte.
Lorenz, wie hat dich denn das gegenwärtige Laos empfangen? Wie hast du das Land nach so vielen Jahren empfunden? Ich weiß, da warst du noch nicht, aber du kennst ja Asien gut. Hat sich da viel verändert?
Vieles hat sich natürlich verändert, aber es war auch schön, dass sich vieles nicht verändert hat. Die kleinen Garküchen, die freundlichen Menschen. Es gibt wenig Radfahrer inzwischen, sondern nur noch Motorradfahrer. Es hat sich was verändert, aber es war auch irgendwie ein bisschen wieder wie nach Hause kommen, nach Asien.
Ja, das Gefühl kenne ich. Asien hat immer was von nach Hause kommen. Ich habe ja eben von rückwärtsgewandt gesprochen, also bezogen auf Laos. Ich kenne Laos auch, denke dabei an die Hammer- und Sichelflaggen, die an den Häusern hängen. Die hingen da zumindest bis vor kurzem. Teilst du diese Einschätzung?
Ja, es gibt diese Hammer- und Sichelflaggen und daneben eben die buddhistischen Flaggen. Da sieht man auch diesen Zwiespalt in diesem Land, Buddhismus und eher dieses atheistische, sozialistische.
Wir starten jetzt einfach mal die Radtour mit Lorenz Schröter in der Hauptstadt Vientiane.
Die Nationalstraße 13 ist die längste und wichtigste Straße in Laos. Sie beginnt im Süden an der Grenze zu Kambodscha und endet nach über 1300 Kilometern an der Grenze zu China. Kurz hinter der Hauptstadt Vientiane lädt mich der Freund eines Freundes zum Mittagessen ein. Mike. Ihn hat es hierher verschlagen.
Ich war auf einer Weltreise und dann fing das mit dem Covid an. Die ganzen Grenzen waren zu, man konnte nicht raus. Dann habe ich meine Frau kennengelernt. Dann habe ich mich sehr verliebt. Dann habe ich eine Schule gefunden, wo ich arbeiten kann. Normalerweise bin ich kein Lehrer.
Mike hat jahrelang im Sommer eigenen Schmuck auf Märkten in Deutschland verkauft und ist im Winter durch Asien getrennt.
Die haben mich recht schnell genommen, sehr einfach, weil die brauchen immer Englischlehrer. Und am Anfang war es ein bisschen schwierig, Lehrer zu sein.
Mike verdient $200 im Monat. An 3 Tagen unterrichtet er für 3 Stunden. Er lebt mit seiner Frau Thurn, 3 Hunden und der Schwiegermutter in einem geräumigen Haus mit Papayabaum im Garten in einem Straßendorf an der Nationalstraße 13. Seine Frau macht Geldgeschäfte.
Sie arbeitet mit Geldüberweisungen. Donut Money Kram. Lauten, die in Australien oder in Finnland oder in Norwegen oder in Amerika arbeiten. Die schicken das Geld zu ihrer Familie zurück und die schicken das der Thun und die gibt das weiter.
Nach dem Mittagessen geht es weiter auf der Straße 13 nach Norden. In den Garküchen wird Nudelsuppe für 80 Cent gekocht. Das wird für die nächste Zeit mein Frühstück werden. An der Straße werden Motorräder repariert. Manchmal gibt es frische Kokosnuss. Und die Hammer- und Sichelfahne des Einparteiensystems in Laos wehen neben buddhistischen Tempeln. In einem dieser Tempel, Wats genannt, kehre ich ein und genieße die Ruhe. In safranfarbigen Roben kehren die Mönche den Hof und erwarten das Mittagessen. Es sind diese kleinen Szenen, für die ich diese Art des Reisens liebe. So hautnah ist man sonst selten in einem Land unterwegs. Kinder gehen zur Schule, Reisfelder schimmern grün. Ich komme gut voran. Die Straße ist gut, das Gelände flach. Doch das wird sich bald ändern. Plötzlich bin ich auf einem Feldweg gelandet. Die Online-Karte hat mir gesagt, ich soll hier hinfahren. Der Weg wird zu einem Trampelpfad, gekennzeichnet mit Plastiktüten an den Bäumen. Dann hört der Pfad völlig auf. Ich bin mitten im Wald. Zum Glück treffe ich eine Kuhhirtin und sie sagt, ich müsse zurück. Aber vorher will sie noch ein Selfie mit mir machen. Erstaunlicherweise hat mir das gar nichts ausgemacht. Früher wäre ich da verbissen gewesen. Hätte mich geärgert über die 2 Stunden, die verloren gegangen sind. Aber diesmal, nein, es war ein kleines Abenteuer. Und so wurde ich dann langsam zum Buddhisten. Und, was auffällt, Buddhisten hupen nicht.
Lorenz, der Buddhismus in Laos spielt eine wichtige Rolle, wie in vielen Ländern in Südostasien. War der Buddhismus für dich, tja, auf deiner Reise allgegenwärtig?
Ja, es gibt überall Tempel. Und auch ich habe mir eine bestimmte Gelassenheit angewöhnt. Also wenn etwas nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann fährt man halt wieder zurück oder macht Pause. Und wenn man nicht ankommt, kommt man nicht an. Man sollte sich nicht ärgern. Also ein bisschen bin ich zum Buddhisten geworden. Allerdings mit der Prämisse, alles Leben ist Leid, damit kann ich nichts anfangen.
Ein bisschen Gelassenheit ist nicht schlecht. Das ist ja vielleicht auch etwas, was man auf Asienreisen gut lernen kann. Was macht denn Laos als Reiseland attraktiv aus deiner Sicht? Jetzt mal vom Radfahren abgesehen.
Es ist sehr schön natürlich, also landschaftlich sehr schön. Und was ich immer so liebe an dieser Art des Radfahrens oder des Reisens, ist, dass man viel direkteren Kontakt hat. Und das sind diese kleinen Abenteuer, diese Garküchen, diese Kinder, die winken. Die unvermuteten Erlebnisse, die man hat, das ist das, was ich an der Art liebe. Und Laos, das hat noch, glaube ich, etwas Altmodischeres als vielleicht Thailand oder vielleicht auch Vietnam. Also es ist, obwohl es inzwischen sehr stark entwickelt ist, immer noch ein kleines bisschen das alte Asien.
Ja, das ist das, was wir als Reisende gerne mögen. Für die Menschen, die dort leben, muss das nicht immer gut sein, aber man schaut es sich natürlich gerne an. Du hast schöne Erlebnisse gehabt, hast du gesagt, in den Garküchen. Wen hast du denn noch als Reisende getroffen? Wer war da so unterwegs?
Da gibt es im Prinzip 2 Gruppen, also die jungen Leute mit ihren Rucksäcken und die Rentner mit ihren Rollkoffern. Und jetzt, da es eine neue Eisenbahn gibt, ist das Vorankommen in Laos und der Transport auch wesentlich einfacher. Es ist nicht mehr so hanebüchen über Steinpisten und mit schrecklichen Bussen wie früher. Man kann relativ einfach reisen und man trifft an diesen klassischen Touristenorten Vientiane oder Luang Prabang sehr, sehr viele Touristen aus Europa, aber auch aus Asien und Amerika, die sich dort ein bisschen noch als Abenteurer fühlen. Aber dazwischen, eben die Strecke, die ich gefahren bin, da sieht man die Touristen nicht.
Ja, es gibt eine neue Eisenbahn, es gibt auch große Flughäfen. Das ist für das Reisen sehr schön. Ob es immer so ganz gut ist, eine andere Frage. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Wir setzen jetzt erstmal mit dem Rad die Reise mit Lorenz Schröter fort.
Kilometer hinter Wang Vieng wird die Straße schlecht. Der Asphalt hat unter der Regenzeit gelitten. Überall Schlaglöcher. Ich nenne es Asphaltkaries. Und dann wird die Straße zu einer kilometerlangen Steinpiste. Da kommt mir ein anderer Radfahrer entgegen.
Hallo, ich bin der Lukas. Ich komme aus Aachen.
Lukas ist schwer bepackt unterwegs. Auf dem Schutzblech vorne hat er eine Espressomaschine montiert.
Wie war jetzt deine Route?
In Deutschland gestartet, den Balkan runter. Dann ein bisschen länger in Griechenland gewesen, noch ein paar Inseln mitgenommen. Dann einmal quer durch die Türkei bis nach Georgien. Und in Georgien musste ich dann mit Herzschmerzen einen Flug nach Indien nehmen, weil das gerade die Zeit war, wo man den Iran nicht passieren wollte. Und nach 2 Monaten in Indien mit Feinstaubbelastung und 3 Wochen Mittelohr- und Nasennebenhöhlenentzündung habe ich dann nochmal einen Flug genommen nach Ho Chi Minh City.
Sabadi! Sabadi heißt Hallo oder Guten Tag.
Ich habe mein Studium abgeschlossen, jetzt vor der Reise, und deswegen ist das jetzt die Möglichkeit gewesen, da nochmal ordentlich in die Pedale zu treten.
Bevor es ins Büro geht.
Genau.
Okay.
Ich versuche möglichst sparsam rumzukommen. Ich übernachte meistens draußen, dementsprechend, also im Zelt, dementsprechend fallen dann die Übernachtungskosten weg. Und sonst kann man hier gut mit 10 Euro am Tag auskommen. Manchmal ist es weniger, in den Städten dann auch mal ein bisschen mehr. Aber das funktioniert sehr, sehr gut. Auch häufig dann selber kochen.
Okay, dann bin ich richtig luxuriös unterwegs. Ich brauche eine Dusche.
Brauchen tue ich die auch. Also.
Lukas trägt ein dreckiges Hemd. Es ist sogar sehr dreckig. Für mich ist der Höhepunkt eines jeden Reisetages die Dusche im Hotel. Jeden Tag wasche ich mein Fahrradtrikot aus, um es am nächsten Tag frisch anziehen zu können. Lukas ist nicht der einzige Radfahrer, den ich treffe. Einen Tag später begegnen mir Christopher und Rita aus Warschau.
Wir reisen von Polen nach Osttimor. 13 Länder in 13 Monaten. Das ist der Plan. Wir schlafen im Zelt, manchmal schlafen wir im Gästehaus. Wir kochen selber. Das ganze Gepäck mit Fahrrad wiegt ungefähr 50 Kilo. Jeden Tag fahren wir 80 Kilometer. Diese Straße ist jetzt nicht sehr gut. Da schaffen wir vielleicht 50 Kilometer. Normalerweise haben wir keinen Plan. Es ist, als würde ich die Karte öffnen und sagen, oh, so heißt der Ort? Okay, fahren wir dahin.
So ähnlich war ich in meiner Jugend auch unterwegs, ohne Zeitdruck. Allerdings habe ich selten draußen geschlafen, immer schön billig in Restaurants gegessen und nur mit 10, 12 Kilo Gepäck auf dem Fahrrad. Trotzdem verwahrlost man mit der Zeit auf so einer Reise. Langstreckenradfahren ist zu einem globalen Phänomen geworden. Die Facebook-Gruppe Bicycle Travelers hat über 500.000 Mitglieder. Dort werden die abenteuerlichsten Reisen gepostet. Im Winter in der Ukraine, Aufnahmen von Drohnen bei Fahrten durch Schlamm- und Wassergräben in Sambia oder die letzten 100 Meter auf einem 4.500-Meter-Pass in Peru.
Auf dem Weg bin ich auch bei einem völlig einsamen Tempel vorbeigekommen. Niemand war da, außer ein paar Buddha-Statuen natürlich, sehr viele Buddha-Statuen und 100 Hunde. Irgendwann kann man sich vorstellen, dass es von diesem Tempel aus Hunderte, vielleicht auch Tausende von Hunden gibt, die dort leben und sich irgendwie durchbeißen oder ernähren, wie auch immer. Und das sind diese kleinen Abenteuer, diese kleinen Einblicke in die Auszeit, die ich mir genommen habe. Und wenn ich darüber nachdenke, Was mich an Reisen so interessiert oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, sind es genau diese Momente, die man nicht erwartet, wo etwas Plötzliches passiert. Man geht verloren, man trifft merkwürdige Menschen. Mir wird morgens um 11 Schnaps angeboten. Das sind diese kleinen Situationen, die ich an so einer Reise liebe. Während ich die anderen Sachen wie Tempel und Wasserfälle, das interessiert mich eigentlich nicht so richtig. Also ich habe vielleicht schon genug Tempel gesehen und vielleicht auch genug Wasserfälle, dass ich nicht noch den 118. Tempel brauche.
Lorenz, du mit dem Rad durch Laos, andere auch, richtig Langstrecke. Wie fit muss man denn für so eine Radtour sein?
Je nachdem, was man sich vorgenommen hat, wie viele Kilometer man machen will. Eigentlich wird man ja fit beim Radfahren. Also ich habe vorher nicht trainiert. Natürlich sollte man einigermaßen fit sein, also ein bisschen, damit man nicht gleich nach 5 Kilometern vom Fahrrad steigt. Aber wenn man bescheiden ist und nur 20, 30 Kilometer fahren will, dann würde ich sagen, können das sehr viele machen.
Das ist ein guter Tipp. Sich nicht zu viel vornehmen, 20, 30 Kilometer am Tag, das schafft wirklich fast jeder, glaube ich auch. Schauen wir nochmal so grundsätzlich auf Laos. Ich habe am Anfang die große, große Abhängigkeit von China erwähnt. Wird die im Alltag deutlich?
Ja, das merkt man. Man merkt es, dass die Geschäfte übernommen werden. Nicht nur die großen Fabriken, sondern auch kleine Restaurants. Es gibt diese Sonderwirtschaftszone. China hat diese Eisenbahn und auch eine neue Autobahn bezahlt und das Stadion, wo die ASEAN-Sportfestspiele stattfanden. Also das merkt man stark. Auch sieht man viele Chinesen, die dort herumreisen, investieren. Ja, das merkt man.
Luang Prabang ist ein Ort, an dem viele, viele Touristen sind, aus guten Gründen. So ein buddhistisches Zentrum ja auch, früher ein Königreich gewesen. Dort gibt es, da sind wir wieder bei den Chinesen, einen großen Flughafen von China gebaut. Das ist nicht nur gut, nicht? Wie wirkt sich das aus?
Ja, es ist immer so zweischneidig. Also einerseits möchte man, dass es alles so schön alt bleibt, aber man kann es natürlich auch verstehen, dass die gerne Internet haben, Busse, die ankommen, eine Zugverbindung, die easy ist und leicht zu bedienen und einzusteigen ist, das verstehe ich natürlich völlig. Und auch, dass sie ihre Urwälder abholzen und dort Kautschukplantagen anpflanzen, das ist natürlich schade für den Urwald. Aber für die Menschen, die immer noch viele sehr arm sind, hat das natürlich ganz große Vorteile.
Ja, für das Weltklima weniger, aber die Diskussion führen wir beide jetzt hier nicht. Wir sind auf Reisen. Muss man denn nach Luang Prabang, wenn man Laos kennenlernen will?
Ich glaube, es ist mehr oder weniger unvermeidlich. Also es gibt immer so ein paar Städte in Ländern, die man einfach gesehen haben muss, manchmal nur einmal. Und Luang Prabang gehört dazu. Ich habe es ein bisschen bedauert, dass die schönen Tempelanlagen, kulturelles Welterbe, jetzt zu einer Art Museum geworden sind, die dann von Reisegruppen besucht werden und diese Ruhe oder die Aura geht halt verloren. Und dieser Nachtmarkt, der auch beliebt und berühmt ist, das ist eine reine Touristenveranstaltung, natürlich.
Dann jetzt mit Lorenz Schröter auf den Spuren der Touristen.
Vor 3 Jahren wurde parallel zur Nationalstraße 13 eine Eisenbahnlinie eröffnet, bezahlt und gebaut von China. Mit dem Zug ist es wesentlich komfortabler, durch das Land zu kommen, als über die holprigen Straßen. Immer mehr Touristen entdecken das einst abgeschiedene Land. In 10 Jahren haben sich die Einnahmen durch den Tourismus verdoppelt. Eisenbahn und Nationalstraße 13 verbinden die beliebtesten Städte von Laos. Die Hauptstadt Vientiane, Vientiane und Luang Prabang. Dort konzentriert sich der Tourismus jeweils auf einem knappen Quadratkilometer. Es gibt Backpacker-Hostels, Bananenpfannkuchen, Espresso, Gin Tonic und in Luang Prabang einen berühmten Nachtmarkt. Hier wird Fisch gebraten, man kann Heuschrecken naschen, es wird Seide verkauft und auch kleine Butters, was eigentlich verboten ist. Antiquitäten und Butters sollen im Lande bleiben. Die wirklich sehr schönen Tempel sind leider zu Touristen-Hotspots verkommen. Luang Prabang liegt am Mekong, dem großen, heiligen Fluss. An seinem Ufer am Rande der Stadt wird die Tradition der Weberei und Färberei der Hmong gepflegt. Hier, im Ok Pok Tok Zentrum, zeigt mir Win die Farben, die in Zinntöpfen vor sich hin fermentieren.
So this one, the yellow one from the turmeric.
Also das hier, das Gelbe, ist vom Kurkuma.
And this one, the gold from the jackfruit tree.
Das Gold ist vom Jackfruchtbaum. Vor dem Kochen müssen wir das Holz in kleine Stücke schneiden und viele Stunden kochen. Und das hier ist die Saftpalme. Für Rot, Rosa und Lila, drei Farben von diesem Baum hier. Das hier ist das Anatto für Orange.
An den Webstühlen werden traditionelle Wickelröcke gewebt. Sie heißen Sins und werden von vielen Frauen und vor allem von Mädchen, die zur Schule gehen, getragen. Um die herzustellen, klackern die Weberschiffchen hin und her. Auf Reisen suche ich mir gerne etwas Spezielles aus. In diesem Falle bin ich auf der Suche nach Indigo.
Yes, Indigo is over there. Yeah, I will show you over there. Indigo for the blue.
For the blue. Indigo für das Blau. Es riecht sehr gut von dem Whisky. Außerdem ist Aschewasser, Kalksteinpulver, die Indigoblätter und der Laula Whisky.
Laula Whisky.
Laula Whisky.
Yes, Laula Whisky, the one from sticky rice.
Der laotische Whisky aus Reis.
Yeah, we leave them here for.
Wir lassen sie mindestens 4 Wochen in den Töpfen. Wenn sie länger als 4 Wochen drin sind, werden die Farben dunkler. Wir bauen die Pflanzen hier an. Es wächst fast überall.
Easy to grow in Laos here. Yeah, because tropical plants.
Von Luang Prabang geht es weiter die Nationalstraße Richtung Norden, Richtung China. Es geht bergauf und manchmal bergab. Nach 11 Uhr wird es heiß, über 30 Grad. Irgendwann erreiche ich Boten. Überall wird gebaut. Boten ist die laotische Grenzstadt zu China und gleichzeitig eine Freihandelszone für chinesische Investoren. Hier gibt es eine richtige Skyline. Mitten im Nirgendwo erheben sich 25-stockwerkige Hochhäuser. Neokitschige Paläste, die in der Nacht gelb angestrahlt werden. Es gibt überall chinesisches Essen, die Uhrzeit ist auf China-Zeit eingestellt, also eine Stunde zurück, und hier gilt der Renminbi, also die chinesische Währung. Es gibt kein WhatsApp, kein Facebook, kein Google. Da ist die Great Firewall von China davor. Wow. Am Abend erwacht die Stadt. In hunderten Restaurants dampfen Suppen, auf den Tischen gebratenes, Krebse, Hühner, Schweinerippchen. In den Karaoke-Bars warten grell geschminkte Frauen auf Kunden. Sexarbeiterinnen spielen Federball, Bier und Whisky fließen. Nach gut 600 Kilometern ist meine Reise zu Ende. Es waren intensive Tage, ein Ausbruch aus meinem Alltag, eine Lücke in der Welt und eine Wiederkehr meines großen Abenteuers von vor fast 40 Jahren.
Loretz, und nach so einer Radtour weiter, vielleicht auf dem Mekong nach Kambodscha oder nach China, wäre das eine Idee?
Gerne, gerne. Also den Mekong, der hat mich schon sehr fasziniert. Es ist ein mächtiger, brauner Fluss. Klar, das wäre schön. Das wäre sehr schön.
Kann man so ein Rad da mitnehmen auf dem Boot?
Ja, ich glaube schon, aber es gibt keine Langstrecken mehr. Also es ist jetzt dadurch, dass es Autobahn gibt und Eisenbahn. Es gibt stückeweise, wo man mit dem Schiff fahren kann. Aber so wie früher, dass man dort am einen Ende in ein Boot steigt und dann ein paar hundert Kilometer fährt, das, glaube ich, gibt es nicht mehr.
Mit Lorenz Schröter waren wir in Laos unterwegs. Wir waren mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist nicht so ganz ohne und ist entsprechend spannend. Lorenz, ich danke dir.
Ich bedanke mich auch.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Jonas Teichmann, Wolfgang Sesko und Udo Schmidt.
Ein Podcast von NDR Info.